Genau, machen wir einmal noch ganz kurz. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9 und auch 10.
Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Peter Wustinger. Hallihallo.
Hallihallo.
Peter, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem frisch pensionierten sendungsverantwortlichen Ressortleiter für Comedy und Kabarett stellen kann. Nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Ich gratuliere mal zur fehlerfreien Begrüßungsfrage.
Dankeschön.
Zum Kabarett gekommen bin ich, wie wahrscheinlich die meisten, nämlich ganz zufällig. Ich hatte in meinem Studium, wo ich auch einmal gelegentlich das Theaterwissenschaftliche gestreift habe, eine Kollegin gehabt, die hieß Mechthild Klotz, erinnere ich mich jetzt noch daran, warum eigentlich, weiß ich nicht, egal. Und die hat gesagt, sie hat als ihre Arbeit, als Seminararbeit, hat sie Theaterspielen als Therapie für geistig, wie es damals noch hieß, Behinderte und hat einige ihrer Mitstudenten und Studentinnen gefragt, ob sie da mitmachen wollen. Und da war ich einer davon und da, ein anderer davon, der hieß Alfred Dorfer. Und wir haben dann gemeinsam tatsächlich ein kleines Theaterstück erarbeitet, improvisiert, wie auch immer, und sind mit dem dann nach Steinhof gegangen und haben dort vor den Kranken beziehungsweise vor den dort anwesenden Menschen, von denen er genau gewusst hat, ob sie wirklich krank sind oder nicht, haben wir eben ein Theaterstück gespielt. Das war durchaus ein Erfolg. Es war so ein Erfolg, dass manche dann von ihnen gleich mitgespielt haben und man, man da recht improvisieren musste.
Aber das heißt, ihr habt zu dritt geschrieben und zu dritt gespielt?
Nein, es waren mehrere Leute. Wir waren ungefähr, ich glaube, 5 oder 6 Leute waren wir ungefähr. Aber ich habe halt bald gemerkt, dass den Fredi und mich auch ein gewisser Hang zum gemeinsamen Humor kennzeichnet. Und da haben wir dann irgendwann einmal, also nicht irgendwann einmal, wir haben 3 Mal gespielt, das war es dann eh. Und danach haben wir gesagt, eigentlich wäre es doch ganz lustig, wenn wir was weitermachen miteinander. Was macht man dann weiter? Kabarett. Kabarett ist einfach, Kabarett braucht keine Requisiten, man stellt sich auf die Bühne und ist lustig. Und das werden wir da auch schaffen.
Das heißt, der Fredi Dorfer und du, ihr habt das Gleiche studiert?
Jein, weil ich habe, wie gesagt, bei der Theaterwissenschaft nur hineingerochen. Er hat es, glaube ich, wirklich studiert. Und ich habe eigentlich Publizistik gemacht, habe aber mein Nebenfach noch gesucht damals. Und das war eben da mal Theaterwissenschaft im Spiel.
Aber das heißt, aber ihr habt euch nicht im Hörsaal kennengelernt, sondern Nein. In dieser Theatergruppe.
Genau.
Und dann in weiterer Folge wart ihr befreundet, kann man so sagen.
Es. Genau, richtig.
Okay.
Und der Fredi hat dann gesagt, ja, er hat noch 2 Schulfreunde, und ich weiß gar nicht, wo unsere Pianistin herkam, aber jedenfalls waren wir dann zu fünft, haben in irgendeinem, bei ihm in der Wohnung auf der Suche nach einem Programmtitel, nach einem Titel unserer Gruppe, haben wir dann überlegt und dann gesagt, naja, was gibt's lustige Wortspiele, Sabare, Knabare, Schlabare, na sagen wir jetzt Schlabare. Und so ist der Name entstanden.
Okay, also das ganz klingt einfach. Äußerst unkompliziert.
Das war sehr unkompliziert damals, ja. Und dann haben wir tatsächlich auch über ein Theater, Ein Kunstkollektiv, wo ich damals Mitglied war, haben wir im Theaterforum tatsächlich einen ersten Auftritt bekommen. Da waren wir dann, wie gesagt, zu fünft und haben so ein furchtbares Musikkabarett aufgeführt. Ich kann mich noch erinnern, dass irgendwer hat Connections zum Gerhard Bronner gehabt. Und der Gerhard Bronner war in einer dieser ersten 2 oder 3 Vorstellungen, die wir gehabt haben, dort vorhanden und hat aber angeblich, hat uns dann ein Ohrenzeuge gesagt, nach einer Nummer gesagt hat, wann es so weitergeht, bin ich ein Wolkerl.
Es hat ihm dann nicht gefallen.
Es hat ihm nicht gefallen. Ich glaube, er ist auch nicht bis zum Schluss geblieben. Aber ich im Nachhinein gesehen kann ich das gut verstehen.
Ja, also würdest du es mit ein bisschen Distanz, würdest du auch sagen, es war noch nicht dort, was Schlabberei dann im Endeffekt geworden ist, weil es ist ja in Wirklichkeit ist es ja der Beginn einer Legende, einer Kabarett-Legende, des Schlabberei, ne?
Ja, ich weiß nicht, ob das heute schon als Legende bezeichnen kann, aber es war zumindest so eine Markierung in der Geschichte der Kleinkunst in Österreich, war es schon, ja. Also wir haben dann noch, um das kurz abzuschließen, das war dann so ein Versuch halt, wo wir halt gemerkt haben, so geht das doch nicht, nur mit den Schulfreunden. Und haben dann wir beide haben da gesagt, okay, jetzt machen wir es ordentlich und haben dann noch eine Dame dazu geholt, die auch eben beim Herwig Seeberg, soweit ich weiß, dabei studiert hat. Das war die Andrea Händler. Und mit der haben wir dann ein richtiges Kabarettprogramm, wo man sagt, jo, das war der Anfang, einstudiert. Das hieß Am Tag davor. Da war damals ein Film im Kino, der hieß Am Tag danach. Das war die Atomkatastrophe und was danach so, wie es dann ausschaut auf der Welt. War damals ja ein Kassenschlager. Und da haben wir uns halt Am Tag davor genannt. Ich glaube zumindest so war das.
Okay, und es ist wahrscheinlich auch ein bisschen um diese Atomproblematik gegangen.
Eigentlich nicht, ich weiß es nicht. Nein, es war eher so, was denn alles diese Gesellschaft auszeichnet, bevor der große Untergang kommt. So.
Ah ja.
Das war der, glaube ich, der Gedanke.
Okay, voll spannend, das habe ich überhaupt nicht, ich habe überhaupt nicht gewusst. Da war aber noch nicht der Ischdangl damals im Kabarett Niedermeyer.
Oh ja. War er schon künstlerischer Leiter, ja.
Du hast. Ah ja.
Also die Nadja Niedermeyer, der das gehört hat, hat sich da, soweit ich weiß, nicht viel eingemischt. Und ich glaube, wir haben damals auch kein ganzes Programm gespielt. Das war, glaube ich, ein halber Abend oder irgend sowas. Das war damals auch, das war die Zeit, wo auch der Josef Hader seinen ersten Auftritt dort gehabt hat. Und ich glaube, da haben wir immer so mehrere an einem Abend gespielt.
Okay. Ah, voll interessant. Und das war der Beginn von Schlabberet. Das Programm hat geheißen Am Tag davor oder Der Tag davor.
Am Tag davor hat es, glaube ich, geheißen. Ja. Ja.
Und das war ein Erfolg?
Ja, das war durchaus ein Erfolg. Also das war, also der Stangl war ganz begeistert und den Stangl konnte man nicht so leicht begeistern.
Ja, ich weiß. Und dann war es auf jeden Fall ein Erfolg, weil dann hat es wahrscheinlich
wir haben dann einige Auftritte bekommen dort im Niedermeyer. Und das war durchaus, also im Rahmen dessen, dass hier eine unbekannte Truppe ihre ersten Sporen verdient, durchaus ein Erfolg. Ja. Also es war nicht immer voll, aber man hat sich zumindest einmal ein bisschen einen Namen gemacht. Ja,
ja, cool. Und jetzt fehlt so ein bisschen ein Stück zu dem, was dann alle wissen oder was man dann auch auf Wikipedia schon findet, Atombild von links mit dem Roland Thüringer und so weiter. Erzähl mal, wie ist das dann weitergegangen?
Wir haben einen Proberaum gehabt, wo wir, oh Überraschung, geprobt haben für das nächste Stück dann schon. Da war zwischenzeitlich noch irgendeiner dabei, der inzwischen heute bei den Klinik-Clowns mitmacht, der Martin Beck, der hat mit uns da mitgeprobt, ist aber nichts draus geworden. Und dann eines Tages kam plötzlich Roland Thüringer in diesen Proberaum, den der Freddy vom Seeberg gekannt hat. Und hat gesagt, Burschen, ich war gerade beim Bundeswehr, es ist ein Wahnsinn, müssen wir ein Programm drüber machen. Und nachdem ich zu diesem Zeitpunkt, ich bin also an sich ein Mensch, der bis heute auch wirklich gut schläft. Also ich habe nie Schlafprobleme gehabt. Damals war es allerdings so, dass ich auch das Bundesheer hinter mir hatte und regelmäßig Albträume gehabt habe, dass ich wieder zum Bundesheer eingezogen werde und in diesem Verein halt was tun muss. Und ich habe gesagt, ich bin dabei. Ich bin dabei, Roland, das machen wir, da schreiben wir sofort was und also schreiben ist jetzt übertrieben, aber wir haben ganz schnell dann zu viert irgendwie ein Szenario entwickelt, eben von drei Typen, die zum Bundesheer kommen und wie das halt sich, wie es bekannt ist, und haben die Nummern großteils drauf los improvisiert und das ist nur so geflutscht. Also das war wunderbar und lustig und nett und das war dann wirklich auch ein Erfolg und wir haben dann auch den, was der Kleinkunst oder der Kabarettpreis, weiß ich jetzt gar nicht mehr, in der Kulisse überreicht bekommen damals vom Erwin Steinhauer, der hat den irgendwie so einen, der den vorher gekriegt hat und dann haben wir ihn gekriegt. Und ja, und dann ging es eigentlich los und war schon ein schöner Erfolg. Da haben wir schon die ersten Auftritte dann auch in Bundesländern und anderen Bühnen gehabt.
Ja, weil zumindest das Stück ist ja echt legendär.
Das ist ziemlich legendär geworden. Ja. Die Tatsache, dass ich nicht auf der allgemein bekannten Hornsel-DVD drauf bin, liegt darin begründet, dass ich zu dem Zeitpunkt ja an sich studiert habe, nämlich Publizistik, und angefangen habe zum Arbeiten, nämlich im ORF. Als Nebenjob habe ich damals beim Teletext angefangen, habe aber regelmäßig als Newcomer Frühdienste gehabt. Und ich war gleichzeitig auch der Chauffeur unserer Truppe. Und wenn wir dann irgendwo in Österreich einen Auftritt gehabt haben und in der Nacht wir zu Hause gefahren sind und alle büselt haben im Auto und ich mir gedacht habe, so, morgen muss ich dann um 7 Uhr wieder oben sein. Eigentlich gedacht, also im Gegensatz zu allen anderen, die eben wirklich das Schauspiel als ihren Beruf auserkoren haben, ist mir das ja passiert. Und deswegen habe ich dann gesagt, ja, also eigentlich, ich möchte euch ja jetzt nicht im Weg stehen, aber ich kann nicht so viele Auftritte machen, weil ich will eigentlich eher was anderes machen. Und dann haben wir uns in guten Einvernehmen getrennt und der Reinhard Nowak ist schlicht und einfach eingesprungen und hat meine Rolle eigentlich 1:1 übernommen. Hat es dann halt mit Nowakschen Facetten bereichert, ausgeführt oder erweitert oder wie auch immer. Und kurz danach ist es dann eben auch aufgezeichnet worden. Nämlich das ganze Stück. Wir haben davor schon ein paar Fernsehauftritte gehabt. Nämlich auch schon mit unserem ersten Stück. Da war in Graz ein sehr rühriger Kabarettredakteur, da haben wir im Landesstudio Graz ein paar Aufzeichnungen gehabt, die gibt es eh nicht mehr, ORF-Archiv, wo wir auch aus unserem ersten Programm einige Nummern dargeboten haben. Aber sagen wir, diese Komplettaufnahme von der Atombilds von links war, also nachdem ich dann ausgestiegen bin.
Verstehe. Aber du hast noch mitgeschrieben, kann man sagen, wobei, ja.
Naja, klar, ja. Das war Gemeinschaftsarbeit, also da haben wir wirklich sehr, sehr annähernd gleich viel beigetragen.
Sehr cool. Und du hast das eh schon gesagt, du warst praktisch zeitgleich beim ORF. Wie ist das gekommen?
Naja, ich habe Publizistik studiert und mich für Medien interessiert. Heute sagt man irgendwas mit Medien.
Ja, genau. Ja.
Und da habe ich halt daneben halt versucht, praktisch irgendwie zu arbeiten und reinzukommen und bin ganz zufällig. Das war damals noch relativ einfach. Mir hat irgendeiner gesagt, übrigens beim Teletext ist einer krank geworden, ich glaube, die suchen jemanden, ich habe angerufen. Peter Nidetzki war am Telefon und hat gesagt, können Sie irgendwie mit Computer umgehen? Ich habe gesagt, ja, okay, dann fangen Sie an morgen bei uns. Also dann habe ich eine Probewoche gemacht und nach einer Woche war ich dann, also angestellt war ich jahrelang nicht freier Mitarbeiter, aber regelmäßiger freier Mitarbeiter.
Witzig, ja. Also ja, bei mir war es auch so ähnlich, mir hat der Martin Buntigam vorgeschlagen für FM4 und ich habe dann auch Probezeit gehabt und nach der Probezeit ist dann der Hannes Eder zu mir gekommen und hat gemeint, ich habe das bestanden und ich außer mir, weil ich überhaupt nicht gewusst habe, dass ich auf Probe da bin. War Teletext damals neu oder irgendwie? Ich weiß gar nicht, wann das.
Also ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, wann der Teletext wirklich begonnen hat. Sagen wir so, es war noch in Zeiten vor Social Media, war es noch schon was Außerordentliches, also dass man während dem Fernsehen daneben nur Nachrichten lesen kann, sozusagen.
Kann man nämlich
das war schon, was Besonderes. Aber ganz neu war es nicht. Aber es war viel umfangreicher als es heute ist, weil da waren sehr viele Sachen und Themen abgedeckt. Ich kann mich erinnern, ich habe Filmkritiken geschrieben zum Beispiel.
Wirklich?
Und das macht ja keiner heute am Teletext.
Also. Ja. Aber ja, ich weiß es nicht einmal, aber es gibt's noch, oder?
Es gibt's noch, ja, durchaus. Es haben nicht mehr alle Geräte, beziehungsweise alle Anbieter, zum Beispiel Sky, was ich in Burgenland habe, hat keinen Teletext mehr. In Wien haben wir Magenta, die haben einen Teletext.
Ah ja, warum auch interessant. Immer. Und hat dir das taugt damals so?
Ja, es war neu, es war ein guter Job. Es hat sich dann auch weiterentwickelt. Ich habe dann auch zum Beispiel die Spätnachrichten Regie machen dürfen, vor allem, weil die Teletextredakteure ihre Texte ausgedruckt haben und den Nachrichtensprechern in die Hand gedruckt haben. Und das war ja reine, da waren nur Fotos, ne? Da hast du die Sprecherteile so gar nicht gesehen. Oder sie haben nur abgelesen, eins von zwei. Und da habe ich dann Regie gemacht und ja, da war ich dann eine Zeit lang halt. War ganz nett als Nebenjob.
Ja. Und du hast dann, ich glaube, man kann das schon so sagen, eine klassische ORF-Karriere gemacht.
Ich weiß nicht, ob es wirklich klassisch ist. Ich habe nach einiger Zeit dann gemerkt, das ist es vielleicht doch nicht. Ich interessiere mich eigentlich mehr für Film und bin da zur Abteilung Film und Serien gegangen, habe gesagt, hallo, ich bin der Peter Rustinger, ich arbeite eh schon im Haus, aber interessiere mich eigentlich mehr für Film. Ich schrieb damals Filmkritiken für irgendein kleines Blatterl schon und war auch sehr bald in dieser Prädikatisierungskommission, das ist damals ganz schnell gegangen. Und daraufhin haben die mich dort genommen und dann habe ich ja der Zeit lang halt Filme angeschaut, beurteilt und sendeplatzgemäß eingeteilt.
Okay, aber darf ich da schnell einhaken? Du warst in dieser Kommission, wo dann auf Plakaten steht, Prädikat wertvoll?
Genau, richtig.
Echt?
Ja,
das ist aber interessant, weil das habe ich mich oft schon gefragt, wie kommt das zustande oder was sind die Kriterien oder wie viele Leute sind das?
Das wird aus einem Pool von 40 Leuten ungefähr, damals war es so, 40, 50 Leuten, die nominiert wurden von den Bundesländern. Aber nachdem alle die Sachen immer in Wien waren, haben sehr viele Bundesländer dann einfach Leute entsandt, von denen sie gewusst haben, aha, der sitzt in Wien, der kann schreiben oder die ist in dem Ministerium und deswegen können wir es brauchen. Und aus diesem Pool wurden damals immer, ich glaube, pro Bundesland 2, also 18 eingeladen. Und ich glaube, es war eine Mindestzahl von 12 oder so, die dann da sein mussten. Und die haben das gemacht. Wobei man immer dazu sagen muss, das hat rein steuerrechtliche Gründe gehabt. Also es hat niemand erwartet, dass bei einem Prädikat wertvoll dort steht, dass die Leute ins Kino kommen, sondern du hast weniger Vergnügungssteuer gezahlt.
Ach so.
Teilweise gestaffelt, ob es ein sehenswert, ein wertvoll oder ein besonders wertvoll ist. Teilweise haben es die Bundesländer wurscht, Hauptsache Prädikat. dann. Ja, und das ist teilweise, ich weiß es ganz ehrlich gesagt nicht, wie heute die Auswahl ist, aber die Kommission gibt es an sich noch. Mhm. Ich bin dann irgendwann einmal gewechselt in die Jugendmedienkommission. Also ich war dann auch zuständig für die zuständig für die Altersfreigabe.
Okay. Und, aber man kann da die Filme dann immer schon sehen, bevor sie ins Kino kommen?
Ja.
Das ist doch super. Aber das ist, muss doch
nicht immer.
So, naja, stimmt, ja, richtig. Aber das heißt, es hat so extra Vorführungen gegeben, zumindest früher.
Das gibt es immer noch. Also die Vorführungen gibt es nach wie vor. Es ist inzwischen im Heidenkino alles gesammelt. Also früher war das ein eigener Kinosaal in irgendeinem Magistrat. Dann ist es in verschiedenen Kinos gewesen und jetzt tun sie das alles sammeln im Heidenkino. Und dort werden die Vorführungen gemacht, sowohl für die Jugendmedienkommission als auch für die Privatisierungskommission.
Aha. Und wie ungefähr wie lange, bevor der Kinostart ist, sind diese Vorführungen?
Das kann ich dir nicht so genau sagen. Das hängt davon ab, was der Verleih vorhat. Manchmal tun sie es einfach prophylaktisch einreichen. Und reichen und uns dann entweder nie oder halb sehr später erst ins Kino geben. Normalfall ist es halt 2-3 Wochen vorher, glaube ich.
Ja, weil ein bisschen Vorlaufzeit muss es sein, weil es ist ja dann schon immer auf den Plakaten und auf den Drucksorten drauf und die Zeit braucht man ja mehr oder weniger.
Ist das noch?
Ich denke schon, oder zumindest mir fällt es schon wieder mal auf. Ja, aber es ist insofern natürlich super, weil du hast dann, je nachdem, ob der Film gut ist oder nicht, aber immerhin, du hast eigentlich die meisten Filme dann schon gesehen. Ne?
Nein, weil ich wäre ja nicht so oft eingeladen. Also es laufen ja, was weiß ich, wie viele Filme an. Also jetzt nicht mehr so viele, logischerweise, aufgrund der Produktionsbedingungen. Aber damals sind ja, ich weiß nicht, 10 Filme pro Woche angelaufen. Mhm. Und ich habe vielleicht 2 gesehen. Also,
ja.
Oder bin überhaupt nur alle 3 Wochen einmal eingeladen worden oder sowas. Also der Pool war schon groß genug, dass da ziemlich
Abwechslung jetzt drin war.
Also ich habe beileibe nicht alles gesehen, was da
so. Ja, jetzt verstehe ich das erst so richtig. Mhm, verstehe. Ja. Also es gibt so einen Pool aus Leuten und da werden immer wieder mal welche eingeladen.
Genau.
Ja. Ah ja, okay. Und dann unterhält man sich so ein bisschen und sagt, was sagst du dazu?
Genau, oder dann unterhält man sich über die Kriterien und da hat es damals bestimmte Kriterien gegeben, was zeichnet einen Film aus, dass er sehenswert, wertvoll oder besonders wertvoll ist. Die kann ich dir jetzt gar nicht mehr sagen, weil die haben sich auch sicher gewandelt. Das sind irgendwelche Werte, die halt zeit- und gesellschaftspolitisch halt ein bisschen abwandeln sich mit den Jahren.
Mhm. Wie ist es mittlerweile mit deinem Kinokonsum? Gehst du noch?
Ich habe seit der Pandemie eigentlich meine Tätigkeit in der Jugendmedienkommission komplett eingeschränkt, weil ich es sehr viel Homeoffice im Burgenland gemacht habe und das sich einfach nicht auszahlt hat, dass ich die paar Mal, wo das war, reingefahren bin. Habe aber, seit ich in der Pension bin, habe ich schon gesagt, dass ich in der Pension bin, seit 1. Februar habe ich jetzt denen gesagt, also sie können mich wieder, wenn sie wollen, einteilen. Und das heißt, ich bin jetzt im Februar jede Woche einmal im Kino, so wie es jetzt ausschaut.
Ah, das ist doch super. Mhm. Du warst damals schon Film- und Serien-Fan, hast du gemeint?
Na, Serien, nicht Film-Fan.
Film.
Ich bin absoluter Filmfreak gewesen. Also ich war auch in meiner Vorstudienzeit bereits immer wieder im Filmmuseum und habe mir, was weiß ich, eine Woche lang das amerikanische Musical der 30er Jahre und solche Retrospektiven angeschaut und bin bei Filmklassikern sehr, sehr, sehr firm, würde ich mal sagen. Habe aber irgendwann einmal den Anschluss verpasst. Also ich gebe ehrlich zu, dass ich seit die Superhelden das Kino bevölkern, da bin ich einfach nicht mehr dabei gewesen. Also da habe ich sehr wenig, also ja, gehe ich viel weniger ins Kino als früher.
Ja. Ja, verstehe. Naja, und das ist ja eine andere Art von Film, würde ich fast sagen. Ne? Also ich sage jetzt nur zum Beispiel, wenn einem Hitchcock gefällt, dann gefällt einem ja nicht automatisch Marvel oder irgendwie.
Das hat nicht so viel miteinander zu tun. Ja.
Aber bist du dann engagiert worden, wie du dann in diese Abteilung Film und so gegangen bist und gemeint hast, du würdest gerne mitarbeiten?
Ja, das hat dann eigentlich sehr rasch geklappt. Ich hatte da auch eine Fürsprecherin, die ich eben aus der Kommission kannte und die irgendwie gemeint hat, ja, der versteht was vom Film, und dann war ich halt dort und habe auch mit etwas weniger werdenden Enthusiasmus dann Filmangebote angeschaut. Also das war damals so, dass einfach, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, aber damals kam einfach so ein Angebot von irgendeinem Lizenzanbieter, der gesagt hat, so, ich habe da 20 Filme und die würde ich Ihnen gern verkaufen. Und dann schaut man sich die an und sagt, na, den können wir für den Sendeplatz brauchen, den für den Sendeplatz und die restlichen 18 gar nicht. Und dann wurde das halt irgendwie verhandelt und angekauft oder auch nicht. Das ist inzwischen natürlich ganz anders. Also da gibt es die Major-Studios, die ihre Packages irgendwie verscherbeln. Und das musst du alles nehmen oder nicht. Also. Und, und dieses alles oder nichts war auch der Grund, warum ich da irgendwann einmal gegangen bin. Weil ich kann mich noch gut erinnern, dass wir damals von einem damals sehr großen Player, den es heute nicht mehr gibt, einen Ordner gekriegt haben mit 1000 Filmen und gesagt haben, und 900 müssen wir nehmen. Und da habe ich mir gedacht, nein, also das hat nichts mit Filmliebhaberei zu tun. Und bin schnurstracks dorthin marschiert, wo es mich hingezogen hat, nämlich zu den Grundstücken.
Und hab du warst bei den Grundstücken?
Ja, ich habe dann beim Wolfgang Einberger gesagt, hallo, hier bin ich, ich interessiere mich wahnsinnig für moderne Kunst und irre und möchte wahnsinnig gerne das machen. Und habe so viel Enthusiasmus gezeigt, dass er mich dann einen Monat später angerufen hat und gesagt, also jetzt können wir Sie brauchen, wollen Sie zu uns kommen. Und dann war ich Kunststückredakteur.
Das ist doch super.
Ja.
Aber vor allem, ich finde das irgendwie sehr beeindruckend, dass du einfach immer das gemacht hast, was dich interessiert hat, beziehungsweise einfach dann auch den Mut gehabt hast, jetzt zu sagen, okay, da bin ich jetzt und ich würde das gerne machen.
Ja, das muss ich auch ehrlich so sagen. Ja, da möchte ich mein Licht jetzt nicht unter den Scheffel stellen, wie das heißt. Aber ja, also wenn es mir irgendwann einmal nicht mehr taugt hat, habe ich tatsächlich versucht, das zu ändern und habe es auch geschafft, habe das Glück gehabt auch, dass sie mir dran genommen haben. Ne? Aber ich war dann doch etliche Jahre bei den Kunststücken unter wechselnden Chefs und Chefitäten und mit wechselnden Erfolgen, aber es war natürlich eine total interessante Zeit.
Die Kunststücke waren eine tolle Sendung, finde ich.
War toll. Und dann ist aber trotzdem, also mangels Einschaltziffern und Quoten und so weiter, ist dann runtergegangen und dann haben sie es irgendwann einmal eingestellt. Und da, aber es war so, und um da jetzt wieder zum Kabarett zu kommen, dass tatsächlich sagen wir mal, gegen Ende der Kunststücke-Zeit plötzlich das Kabarett den Kunststücken zugeordnet wurde. Warum war es eigentlich niemand heute? Aber das war so. Und ich habe damals die Krankenschwestern, die damals noch produziert wurden, habe ich redaktionell übernommen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, aber jetzt geht's auch mit den Kabarettaufzeichnungen bei uns und habe begonnen, eben so einzelne Kabarettaufzeichnungen zu organisieren oder beziehungsweise redaktionell zu betreuen. Und da kam ab und zu dann eben in den Kunststücken, da war dann der Schalke auch bei uns und hat dann angefangen mit seinen mit seinen diversen ersten und meist satirischen Gehversuchen. Und ja, so kam das dann dazu. Und da, wie die Kunststücke vorbei waren, kam das Genre Kabarett wieder zur Unterhaltung zurück. Mhm. Ich war aber bei der Kultur, bei den Kunststücken, und habe mich dann sozusagen zweigeteilt und habe dann für die Kultur weiterhin Dokumentationen redaktionell betreut, damals mit Franz Graben und Christian Ries, und für die Unterhaltung beim Edgar Böhm die Kabarettaufzeichnungen. Und das ging dann so 2 Jahre oder so.
Mhm. Darf ich dich schnell fragen, wo sind wir denn zeitlich ungefähr da?
Gute Frage. 2000er ungefähr, 2000 war das ungefähr. Mhm. Wir haben noch bei den Kunststücken, waren auch die ersten Versuche, die haben geheißen Rampenfieber. Das war mein erster Versuch, Jungkabarettisten ins Fernsehen zu bringen. Da haben wir eben Unbekanntere in Porträts vorgestellt. Da war damals Severin Gröbner die Nummer 1, kann ich mich erinnern, in der Reihe. Einige gibt es halt gar nicht mehr, wie Zweierbob oder A und O oder so weiter. Aber es war eben der Olendl war damals dabei, Peter und Deutscher, wie es damals noch geheißen haben. Also es war so einiges dabei. Das war noch bei den Kunststücken und das war was eines der letzten Geschichten und das war 99, 2000. Also das heißt, der Wechsel wird dann wohl irgendwo in 2002 oder 3 oder sowas gewesen sein.
Und hast du in den 80er und 90er Jahren das Kabarett weiterhin verfolgt oder war's?
Na, ich habe dann in den 80er und 90er Jahren weniger, aber wie ich dann damit zu tun hatte, habe ich es dann sehr regelmäßig
gemacht. Das wäre immer ein bisschen die Frage gewesen. Ja. Also hast du es sozusagen privat weiterverfolgt oder erst dann wieder, wie es beruflich für die dann relevant war?
Na, das war ein fließender Übergang. Ich habe mich dann wieder ein bisschen mehr dafür interessiert, habe es wieder besucht. Da kam eben diese Serie Rampenfieber dann auch aufgrund meiner Besuche schon wieder zustande. Mhm. Und seit damals habe ich dann eigentlich regelmäßig versucht,
seit damals bist du ja Experte mehr oder weniger. Es hat kaum jemand so viel gesehen wie du, glaube ich.
Peter Blau noch. Ja, genau. Also wir beide haben sich am meisten besucht von den Vorstellungen, die es so gibt im Kleinkunstbereich.
Ja. Und nach den Kunststücken, wo du schon versucht hast, Kabarettist, innen hat es damals, glaube ich, wenig gegeben.
Nein, das nicht gesprochen, nein.
Da hast du dann praktisch das über gehabt oder du hast den Bereich übernommen oder hat's
Muss man korrigieren, im Rampenfieber war A und O, das waren Da war die Michaela Oberscheider damals, eine von den beiden. Und Eva Damjanovic war auch bei, damals bei Eva D., wie sie sich genannt hat, war damals auch dabei. Also wir haben sehr wohl auch geschaut, dass wir
Damen
dabei haben.
Ja.
Ja, aber das stimmt schon. Danach habe ich auch mit Edgar Böhms Mithilfe eigentlich den Kabarettbereich umgehängt bekommen und habe das halt so seit damals irgendwie gemacht und bin dann eben ein paar Jahre später dann ganz in die Unterhaltung gewechselt, weil halt das dann nicht mehr nur die Aufzeichnungen waren, sondern halt auch durchaus andere Produktionen im satirischen Comic-Bereich.
Ja. Ich tue mal so ein paar Sachen auf, für die du laut IMDb verantwortlich bist. Das Fest des Huhns, Fettbergs nette Lightshow, Projekt X, Sendung ohne Namen, Die Vierter, Was gibt es Neues? Wir sind Kaiser, Eckel mit Kanten, Kabarettgipfel, Wir Staatskünstler und als letztes jetzt der Fakt oder Fake. Stimmt eigentlich alles, oder?
Das stimmt alles, ja. Also das Fest des Huhns war tatsächlich meine allererste Redaktionsarbeit in dem Haus. Das war bei den Kunststücken auch damals.
Ah ja, super. Das ist ein super Film, finde ich. Wirklich, ja. Mhm. Ich finde, das ist bei weitem nicht alles, weil du ja natürlich auch für alle Kabarett-Sommeraufzeichnungen und so weiter verantwortlich bist. Aber wenn du auf so vieles zurückschaust, da wollte ich dich einfach jetzt mal noch ein paar so Superlativen fragen. Was war denn für dich zum Beispiel die schönste Sendung?
Ach, das ist ganz schwer zu
sagen. Ich denke mir, ich habe mir das gedacht. Zumindest möchte ich dir ein bisschen irgendwie fragen, ob dir was in Erinnerung geblieben ist. So noch vielleicht auch Anekdoten oder was für dich wichtig war.
Also, ich kann es wirklich ganz schwer sagen, da einzelne Sachen herauszuheben, weil es schon auch die Vielfalt war, die so reizvoll war. Also, und dieses Zusammenarbeiten mit Kabarettistinnen und Kabarettisten, die wirklich unterschiedliche Humorfarben hatten. Also ich war nie zuständig für Villacher Fasching und Narisch Gurt,
muss ich dazu sagen. Das soll man doch.
Ja. Also das sind Humorfarben, wo ich nicht mehr ganz mit kann. Wobei ich überhaupt nicht sage, dass das jetzt nicht gut ist, aber das gefällt mir halt, spricht mir halt wenig an.
Ja.
Aber in dem Bereich gibt es ja wirklich von bis, und ich sage jetzt gar keine Namen, also von, sagen wir mal, Plattenwitzen bis zu sehr politischen, satirischen Gedanken gibt es ein großes Spektrum, das alles unter Cabaret, teilweise auch unter Comedy läuft. Und da tut es mir wahnsinnig, da tut mir jetzt wirklich schwer
zu sagen. Eigentlich habe ich mir das gedacht. Ich habe nur nicht gewusst, wie ich das einfädeln kann, dass ich da aber
ein paar Anekdoten
entlocke, genau.
Ja, das Anekdoten, weiß jetzt gar nicht. Vielleicht die Anekdote, aber eben zum Thema politische Einflussnahme oder nicht. Da war die Staatskünstler, die ja durchaus sehr politisches Kabarett immer gemacht haben, haben einmal eine Parodie auf den ORF-Stiftungsrat gemacht. Und da haben wir tatsächlich damals vom Büro Wrabetz noch, nach einigen hin und her, die Erlaubnis kriegt, auch im entsprechenden, das war damals noch anders, in dem entsprechenden Saal aufzuzeichnen, im Originalsaal. Und da saßen sie dort und haben eben ihren Text aufgesagt. Und dann gab es, ich weiß nicht mehr, was es war, aber es gab irgendeine Textpassage, wo ich gesagt habe, ich glaube, das könnt ihr nicht so sagen, weil das ist irgendwie nicht richtig oder irgendwie klagbar oder irgendwas. Und der Ballfreder hat gesagt zu mir, aha, sagen wir Hosenscheiß oder was? Und ich habe gesagt, in was für einem Saal sitzen wir gerade? Wo drehen wir dieses Ding? Und dann hat er gesagt, ah ja, touché.
Okay. Ja. Naja, und wenn man das dem Ballfahrer abtrotzt,
ist ja schon eine
gewisse Leistung eigentlich.
Ja. Ich kann ja nur sagen, also was ich wirklich wahnsinnig gern bis zum Schluss immer gemacht habe, Was gibt es Neues, das ich ja mitentwickelt habe. Also,
ja.
Und das war ja ganz lustig, da gab es in Deutschland diese genial daneben Sendung.
Genau, ja.
Und da haben wir gesagt, naja, irgendwas in der Art. Und da haben dann mit Oliver Bayer und das Sandra Winkler damals, die jetzige Sandra Klingel ist, eigentlich zu dritt versucht, irgendwas zu machen, was sich doch abhebt, aber doch in der Humorrichtung ist. Und da bin ich wirklich von den Ursprüngen bis zuletzt einfach dabei gewesen. Also ich glaube, ich habe insgesamt, glaube ich, 4 Sendungen wegen Urlauben versäumt oder sowas.
Ja,
das sind über 600. Aber der Oliver Bayer hat auch nur 4 Sendungen wegen
Krankheiten
versäumt. Und das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht, weil das war gar nicht so einfach, oft die Zusammensetzungen richtig zu wählen, weil manche Art mancher Kabarettisten dann doch nicht zu diesem Teamgedanken gepasst haben. Es hat schon welche gegeben, die einfach, hey, na, Wahnsinn, das ist mein Wuchtel und die schnappen jetzt die Wuchtel weg. Und das haben wir gedacht, das geht sich nicht aus und die haben wir weniger eingeladen. Aber auch das Heranziehen einiger sehr begabter junger Kabarettisten. Ich blicke jetzt im Raum herum.
Und vielen Dank, Raum,
ja. Mein Blick fällt zufällig auf einen, die da gut hineinpassen in das Team oder eine eigene Farbe bringen. Das ist ja auch ganz wichtig, dass nicht more of the same ist, sondern eine Malerina zum Beispiel bringt da wirklich ganz andere Farbe wieder rein oder der Christoph Fritz oder sowas. Und dass das trotzdem funktioniert, war immer sehr spannend. Und das ist wirklich eine Sendung, die ich von der Fragenerstellung von Peter Blaus Büchern bis zur Schnittlisten immer selber wirklich durchgezogen habe, was bei anderen gar nicht so der Fall war, weil ja sehr oft bei diesen Sendungen die Produktionsfirmen selber den Großteil der Arbeit, auch der redaktionellen Arbeit machen und ich sozusagen nur mehr die Aufsicht hatte oder die Endabnahme oder so. Aber ja, das ist sicherlich eines der schönsten Sachen gewesen.
Ja, und ich meine, da ist offensichtlich sehr viel richtig gemacht worden, weil es steht, glaube ich, bei über 600 Sendungen mittlerweile, die Folgen, die
Sendung,
so wie das. Wie funktioniert denn das eigentlich, wenn man eine Sendungsidee hat bis zur Umsetzung? Wie geht das vor sich? Irgendwann hat man mal so eine Idee und dann erzählt man die irgendjemanden und dann muss man ja mal mit irgendjemanden Kontakt aufnehmen, damit was ins Laufen kommt. Wie entsteht das?
Naja, das ist sehr unterschiedlich. In diesem speziellen Fall war es so, dass der damalige Programmchef gesagt hat, lustige Sendung, bringt ihr sowas Ähnliches zusammen? Und da war schon, da haben wir gesagt, ja, wir bringen sowas Ähnliches zusammen. Dann kam das, okay, dann macht's es. Dann haben wir mal eine Staffel gemacht, die man halt sich eigentlich nicht mehr anschauen kann. Trotzdem ist die Entscheidung, naja, versucht es noch ein zweites Mal. Und dann ist es wirklich gelaufen. Also das war eher schon gewünscht, sagen wir so. Andere neue Programmideen. Es gibt so eine Staffel da im Haus. Also das heißt, ich hatte einen Hauptabteilungsleiter. Dann gab es darüber eine Programmdirektorin. Und diese beiden musste man überzeugen davon, von den Ideen.
Okay, also einmal nur für mich schnell, den Abteilungsleiter musst du überzeugen und die Programmdirektorin musst du überzeugen.
Das war damals zumindest schon so, ja. Dann muss es kalkuliert werden, dann heißt, ich muss auch den den wirtschaftlichen Leiter auch davon überzeugen.
Hast du zu diesem Zeitpunkt schon eine Art Piloten oder nur irgendwie
einmal ein Treatment? Meistens schon. Also sagen wir so, man muss zuerst einmal die von der Idee überzeugen. Dann war es früher üblich, dass man Piloten gedreht hat. Aus Geldknappheit oder anderen Gründen ist es manchmal auch ohne schon, oder heißt es dann sendungsfähiger Pilot bitte? Also das heißt, dass man, wenn man sowas dreht, auch möglichst damit auch auf Sendung gehen kann, wenn es eine Serie wird. Also im Normalfall schon, dass man Piloten dreht. Ja. Ein ganz anderer Fall ist zum Beispiel, dass Produktionsfirmen von sich aus kommen mit Programmideen oder mit Künstlern und Künstlerinnen und sagen, hey, wir hätten da das und das, dann pitchen sie, wie es so schön heißt. Das war sehr oft bei mir der Fall. In den letzten Jahren ist es aber immer öfter schon direkt bei den Entscheidungsträgern gewesen.
Verstehe. Aber lange Zeit warst ja du der Entscheidungsträger, sozusagen.
Nein, weil ich konnte nur vorab sagen, vergesst das, weil das gibt schon von dort und dort oder überarbeitet es noch einmal oder so irgendwas. Aber sag mal, die Entscheidung musste ich ja dann sehr wohl mit dem Produzenten zusammen dann wieder mit dem Staffellauf, Hauptabteilungsleiter und Programmdirektion machen.
Verstehe. Aber so wie ich dich erlebt habe vielfach, bist du schon immer auch der Verbindungsmann vom ORF zur Produktionsfirma.
Ja.
Also du musst im Prinzip eigentlich schauen, dass die beiden zusammenkommen.
Ja, wobei, wie gesagt, es gibt genug Fälle, wo die Produktionsfirma direkt gegangen ist zur Programmdirektion und die so überzeugt haben, dass wir nacherklärt haben, okay, macht's da was bitte damit. Ist genauso gut möglich.
Ah ja, okay. Wie viele GeneraldirektorInnen hast du erlebt?
Ja. Da muss ich jetzt Druck rechnen. Also Weismann, Frabetz, davor war Lindner, davor war Weiß und davor war Bacher und Zeiler. Sechs. Bacher war zweimal. Ja, ich glaube. Also wie ich angefangen habe, war noch der Bacher. Ja, ich glaube, die sechs waren es.
Ja, okay. Also du hast unter Gerd Bacher angefangen.
Ja. Wow.
Mhm. Wenn du generell diese Zeit jetzt da betrachtest, fällt dir was ein oder fällt dir was auf, wie sich der ORF entwickelt hat oder geändert hat? Natürlich kommt die ganze Digitalisierung dazu und so weiter. Und es ist, glaube ich, sind einfach mehr Leute jetzt, oder?
Nein, es sind jetzt wieder weniger Leute.
Ja, weil jetzt abgebaut wurde. Aber in der Zwischenzeit ist auf jeden Fall größer. Aber ist ja interessant. In der Zwischenzeit ist er sicher mal größer
geworden. Kommt darauf an, wie du das zusammenrechnest. Also es ist so, dass ja sehr viele Jahre ein ganzer Stock an ständigen freien Mitarbeitern waren, das, was arbeitsrechtlich dann, soweit ich es kapiert habe, nicht mehr haltbar war und deswegen in einem großen Schwung Anfang, also 2003, 2004, viele Leute angestellt wurden, die davor als freie Mitarbeiter sozusagen vielleicht nicht mitgezählt worden sind oder anders gezählt worden sind. Also da gab es dann einen großen Anstieg an Angestellten.
Ich glaube, in der Welle war ich ein Jahr dabei.
Ja, ich auch. Ja, ja.
Also,
ich bin
warst du so lange freier Mitarbeiter?
Ich war sehr lange freier Mitarbeiter,
interessant.
Ja. Also das war eben dann schon, das war genau in der Zeit, wo ich dann halb Kultur und halb Unterhaltung war, und jetzt in den letzten Jahren, da gab es ja verschiedene Modelle und Stiftungsrat hat verlangt, Stellenabbau und bla 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 und da wurde schon einiges wieder abgebaut. Also was jetzt zukünftig noch abgebaut wird, wird man sehen. Also es wird nicht mehr werden jetzt mit den. Aber ich kann nur sagen, dass in der Unterhaltungsabteilung, das haben wir jetzt irgendwann mal ausgerechnet, hat sich in den letzten, ich glaube, 5 Jahren die Minutenanzahl der Produktionen verdoppelt und die Anzahl der Mitarbeiter ist um ein Viertel weniger geworden.
Also das ist eine interessante Zahl.
Ich weiß jetzt nicht, ob sie genau so ist, aber irgend so in die Richtung geht es, die Tendenz, dass mehr produziert wird mit weniger Leuten. Also das heißt, entweder das waren wirklich zu viel, aber ich merke halt schon, dass die jetzt da oben sind, wirklich teilweise am Zahnfleisch gehen und es schon sehr hart ist mit der Arbeitsleistung, das noch zu erbringen, ohne dass irgendwann einmal plötzlich nichts mehr flimmert.
Ja, verstehe schon. Warst du in all den Jahren jemals Burnout gefährdet?
Nein. Ich bin Gott sei Dank gesegnet mit einem großen Maß an der Möglichkeit, sich abzuschotten und sich zu erholen. Also das heißt, wenn ich den Eindruck gehabt habe, jetzt wird es aber wirklich sehr, sehr stressig. Also erst einmal, ich halte einiges aus. ich halte schon. Aber
du machst deinen Eindruck, als wärst du.
Ja, aber sagen wir so, wenn ich dann im Burgenland bin und im Garten bin, dann denke ich wirklich nicht an den Job. Also das habe ich, die Fähigkeit hatte ich schon. Abgesehen davon ist mein Job auch mit, also zumindest habe ich so empfunden, mit Sicherheit nicht so anstrengend gewesen wie viele andere Jobs. Also in der Info zu arbeiten, ist mit Sicherheit stressanfälliger als Produktionen zu machen, wo man dann halt dann einmal am Wochenende halt bei Proben und bei Aufführungen halt auch herumsitzt und mit den Verantwortlichen teils scherzt oder teils herumärgert sich, aber trotzdem, ich fand den Job nie so stressgefährdet wie andere.
Ja, aber weil du nicht so tagesaktuell wahrscheinlich sein musst, wie zum Beispiel in der Info.
Natürlich,
so zum Beispiel. Genau. Hast du in der Zeit jemals irgendwie das Gefühl gehabt, mich weiterzunehmen oder so? Ich meine, es gibt ja in jedem Berufsleben gibt es so Hochs und Tiefs.
Ja, da habe ich dann die Abteilung gewechselt.
Ah, ja, richtig.
Aber okay. Ich dann dort war, wo ich bis zum Schluss war, was ich ja gar nicht gewusst habe, dass das eigentlich gibt, das Berufsbild, habe ich irgendwie festgestellt, ich glaube, ich sitze dort, wo ich eigentlich hin wollte, ohne dass ich gewusst habe, dass ich dorthin wollte.
Ja, verstehe. Nur so Lala-Fragen vielleicht. Was war dein Lieblingsgericht in der ORF-Kantine?
lass mich überlegen. Ich kann dir zwei Sachen aus der ORF-Kantine erzählen in den Anfängen, wie ich dort war. Das eine war, dass wie ich zum allerersten Mal mit einem Kollegen vom Teletext in die ORF-Kantine gegangen bin und dieser mich einem Tisch vorstellen wollte und gesagt hat, das ist der Kollege, der jetzt neu bei uns ist. Und ich habe elegant die Hand ausgestreckt und gesagt, grüße Wustinger zum Handschlag und habe ein Kriegel Bier umgeschüttet und habe das voll auf die Dame draufgeschüttet, die dort gesessen ist. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, ich bin davor gelaufen. Also jedenfalls, das war das eine. Das andere war, dass ich mit meinem späteren Chef dann einmal auch Mittagessen in der Kantine war und da gab es Spieße und ich habe es wirklich geschafft, von meinem Spieß drei der vorhandenen vier Stücke auf seinem Teller landen zu lassen, wenn ich es runterknall. Also das waren so die Peinlichkeiten. Ansonsten, die Kantine ist nicht unbedingt etwas, was ein Ruhmesblatt ist, oder ja, worüber man gern redet. Ich fand nie, dass sie schlecht war, muss ich auch sagen. Also das war immer okay. Man darf sich auch nicht zu erwarten, wenn man für so viel Leute kocht. Mhm. Und jetzt überhaupt haben sie eine große Bandbreite an Angebot. Aber ich könnte nicht sagen, dass es da ein spezielles Lieblingsgericht gab.
Ja, aber man verbringt doch eigentlich in Summe dann relativ viel Zeit dort. Ne?
Ja, das ist auch tatsächlich etwas, was ist vielleicht jetzt gar nicht mehr so interessant, aber in den letzten 2 Jahren der Pandemie und der Lockdowns, wo das Homeoffice gekommen ist, wo einfach wahnsinnig früh an Info verloren gegangen ist, weil du halt den Leuten nicht mehr am Gang begegnet bist, nicht mehr auf einen Kaffee gegangen bist oder nicht mehr essen gegangen bist mit ihnen, sondern bestenfalls bei einer Zoom-Konferenz, wo aber jeder sich halt konzentriert auf das, was besprochen wird. Und da ist wirklich viel an Info an einen vorbeigegangen, das was vorher eigentlich mal schon gewusst hat. Ne?
Ja. Das habe ich habe das auch gelesen, dass das so ein Problem ist an Homeoffice. Es gibt so ein Wort, das heißt, ich habe es auch nicht gekannt, das heißt Flurfunk heißt das Wort.
Flurfunk.
Ja, verstehe. Und hast, das war bei dir schon auch so, oder? Dass einfach sehr viel eben an so Infos, so mehr oder weniger, vieles, das man halt einfach so beiläufig mitkriegt.
Genau.
Richtig. Aber eben auch in der Kantine. Werden dann, finde ich, dann schon unterschwellig oft einfach auch Entscheidungen getroffen, weil man so eine gewisse, man kriegt eine gewisse Haltung, eine gewisse Stimmung zum
bestimmten. Ja, ich meine, Kantine oder Kaffee trinken ist ja nur zu einem Teil privat. Du bist ja mit Leuten aus diesem Unternehmen dort und da wird immer auch geschäftlich und beruflich geredet und damit auch Informationen ausgetauscht, was auf der Ebene auch wichtig ist. Ne?
Ja. Du hast ja sehr viele Entscheidungen getroffen im Laufe der Zeit, eben kleine und große. Das ist jetzt so mehr so eine allgemeine Frage, aber wenn ich dich jetzt so frage, wie trifft man gute Entscheidungen?
Ich glaube, man muss mit sich selbst wirklich im Reinen sein und sagen, ja, das mache ich jetzt so. Oder, nein, da passt was nicht. Das spüre ich, dass was nicht passt. Das ist jetzt eine ganz blöde Antwort.
Ja, nein, ich finde,
kriterienlos ist.
Nein, aber ich finde, also es beschreibt irgendwie ein Gefühl, das auch mitspielt, oder?
Ja, durchaus. Mhm. Aber natürlich ist das Gefühl, also gerade was Kabarett betrifft, ne? Wie ich schon sagte, da gibt es eine große Bandbreite und da gab es genug Leute, die wahrscheinlich heute sagen, Gott sei Dank, dass der Wustinger weg ist, weil bei dem habe ich nie eine Chance gehabt. Aber das glaube ich schon. Wenn auch nicht viele, aber es gibt sicher welche. Aber das war immer auch so ein Gefühl, gerade in dem Bereich, wo Leute versuchen, sehr breit zu agieren und sehr für viel Publikum, breite Masse lustig zu sein, Kabarett zu machen, da gibt's halt welche, die sind wirklich super. Und da gibt es welche, die sind gut und da gibt es welche, die versuchen es auch. Und diese Kategorie versuchen es auch, haben wir doch, das braucht man eigentlich jetzt nicht. Also da nehme ich lieber irgendwas ganz Schräges, ganz Junges, ganz Komisches, das vielleicht, aber das anders ist und das neu ist und das neue Aspekte bringt. Also nimmt den Heini, der da heute halt jetzt seine Sache runterspult und ja, so schlecht und recht hat die Leute unterhalten. Ne?
Ja. Und ich finde, ja, das ist schon gelungen. Ich mein, vor allem, du musst ja dann doch immer die Balance halten. Du kannst ja nicht nur schräge Vögel bringen.
Natürlich, klar. Nein, und es ist auch beileibe nicht so, dass ich jetzt immer nur aufgezeichnet habe oder redaktionell unterstützt habe, wo ich gesagt habe, das finde ich super. Gar nicht. Sondern durchaus, wir brauchen für diesen Sendeplatz, da gibt's dieses Profil, da gibt's diese Sinusmilieus und jene, die das zuschauen wollen und für die müssen wir jetzt was machen. Und dafür könnte das sehr gut geeignet sein. Schauen wir mal, ob es stimmt. Aber das ist sicherlich ein Kriterium gewesen, was ganz anders war als dämpft der Wustinger Loch drüber oder lacht nicht drüber. Ne?
Ja. Das heißt, im Grunde kann man sagen, deine Karriere hat mit Kabarett begonnen und es war eigentlich so die Konstante, oder?
Eigentlich bei dir. Das kann man durchaus sagen. Ja.
Und wie hältst du es jetzt damit? Wirst du in Zukunft weiterhin Kabarett besuchen?
Ja,
habe ich gehört, oder wir haben ja schon gesprochen darüber, dass du ja beratend weiterhin tätig bist.
Das wird sich jetzt noch herausstellen, wie beratend ich tätig bin. Also nicht mehr für den ORF, das war tatsächlich teilweise ein Wunsch des Hauses, der von anderen Teilen des Hauses nicht akzeptiert wurde, weil er auch einfach mit 65 bist du halt einfach jetzt draußen. Das ist auch zu akzeptieren. Ich bin niemandem böse, ist eh klar, warum nicht. Aber es ist schon so, dass ich sehr wohl vorhabe, die Szene weiterhin zu beobachten, Kabarets zu besuchen. Gott sei Dank habe ich ja gute Verbindungen zu allen Häusern, die mir auch ermöglichen, das zu besuchen. Ich zahle auch, ich sage das gerne jetzt an dieser Stelle. Es ist nicht so, dass ich immer freigehalten will, gerade bei kleinen und jungen Kabarets zahle ich durchaus gerne. Und ich werde sind jetzt so Gespräche mit Produktionsfirmen, dass ich da halt zu Projekten beratend zugezogen werde oder speziell halt auch der Kabarettgipfel so etwas sein, was ich weiterhin redaktionell über die Produktionsfirma und vor allem auch bühnenregiemäßig halt betreuen werde.
Was würdest du jemandem raten, der oder die im ORF Karriere machen will?
Sucht er was anderes. Nein, das ist jetzt sehr zynisch. Aber im Moment kommst du nicht rein, weil im Moment ist Großes, wir wissen gar nicht, wie es weitergeht. Ne? Das ist aufgrund der Gesetzeslage und aufgrund dieser Ende der GIS-Gebühr und wie ist die Finanzierung und so weiter, ist im Moment ein bisschen ein Stillstand und man wartet jetzt drauf, dass da endlich eine Entscheidung gefällt wird von politischer Seite her, dass da was weitergeht. Und dann kann man auch sicherlich wieder was machen. Aber ehrlich gesagt, wie man jetzt anfängt, ich weiß es gar nicht. Also ich habe dir gesagt, wie es bei mir angefangen hat. Es ging früher sehr viel einfacher. In den letzten Jahren musstest du ja zumindest einmal in irgendwelchen Einführungs- und Schulungsseminaren dich einmal zeigen. Und da wurden halt die halt entsprochen haben, dann auch unter Umständen mal beschäftigt oder auch nicht. Und so kam man rein, aber es kommt auch ganz darauf an, was du machen willst. Also wenn du zum Beispiel technisch was machst, ist es ja ganz eine andere Form, wie du für den ORF was machen kannst, als wenn du redaktionell was machst oder juristisch oder Verwaltungsbeamte, gibt es ja auch genug. Also es ist schwer zu sagen, aber von kreativer Seite her ist es wahrscheinlich im Moment leichter, bei einer Produktionsfirma einmal anzufangen und reinzuschnuppern. Und über die vielleicht dann in den ORF was zu machen.
Wenn du jetzt zurückblickst und ich frage dich, wie könnte man die Zeit in einem Satz zusammenfassen, fällt dir dann was ein?
Überwiegend heiter.
Du hast gemeint, du warst zwar großer Filmfan, bist das immer noch. Was waren so Filme, die dich beeindruckt haben? Oder gibt es so einen wichtigsten Film für dich?
Es gibt, glaube ich, im Leben eines jeden Menschen so große Erlebnisse, wo man sagt, wow, bah. Wenn man sich die Filme dann 20 Jahre später nochmal anschaut, denkst du, das war damals so ein Wow. Ich weiß es nicht mehr genau. Das heißt, ich habe in dieser lang zurückliegenden Zeit schon einige gehabt, wo ich so, bist du deppert. Also ich kann mich erinnern, dass ich bei Apokalypse Now damals, wo ich dann Herzinfarkt gekriegt habe, weil es so immersiv war, das Ding. Einfach so gekot gedreht. Ungeachtet jetzt der politischen Aussage oder was auch immer, aber es war einfach, hat mich wahnsinnig beeindruckt. Der Film, den ich, glaube ich, am meisten in meinem Leben gesehen habe, weil ich ihn auch irgendwann einmal dann auf Video und auf File und so weiter gehabt habe, war Die Ferien des Monsieur Hulot. Jacques Tati, französische 50er Jahre, schwarz-weiß, eine Parodie auf Feriengäste, die irgendwo am Strand in Frankreich in einer kleinen Pension. Und das hat mich damals so getroffen, weil das genauso war, wie ich es als Jugendlicher und Kind erlebt habe, diese Urlaube, mit allen Facetten. Und das ist auch wahnsinnig lustig von der Situationskomik her. Also das ist nahezu unübertroffen.
Das klingt super, ich kenne das nicht. Das klingt voll super. Ich meine, Jacques Tati kenne ich natürlich, aber das...
Die Ferien des Monsieur Hulot war eigentlich so, glaube ich, so ein Durchbruch. Hat er noch gehabt später mein Onkel. Das war so mit futuristischen Geschichten. Dann hat er noch Traffic gehabt und da hat er sich dermaßen finanziell überhoben, dass er einen unglaublichen Schuldenberg aufgebaut hat und dann hat er nie mehr einen Film machen können.
Echt?
Das war dann so in den 60er Jahren. Das war dann, da war es dann leider vorbei. Und davor hat er noch gehabt, Tatis Schützenfest hieß das bei uns, Jour de Fête. Das war, glaube ich, der erste, wo er einen Landbriefträger gespielt hat. Aber egal, also mein Onkel ist auch noch gut, auch noch lustig, aber Die Ferien des Monsieur Hulot ist situationskomikmäßig unübertroffen. Na und sonst, also in verschiedenen Genres, also kann man erinnern. Ich habe früher gern Horrorfilme angeschaut, da war Shining für mich.
Wirklich
war? Ja, das ist vorbei bei mir. Also ich schaue mir keine Horrorfilme mehr.
Kann es auch nicht sehen.
Nein, weil ich kann das nicht. Nein, ich bin zu empathisch dafür.
Ja,
also das, ja. und sonst, mein Gott, als Jugendlicher fand ich Yellow Submarine lustig.
Ja,
ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob das jemand anschauen kann, das weiß ich nicht. Ja. Cabaret fand ich einen tollen Film, damals mit Liza Minnelli, ja, und dieses Aufkommen des Faschismus in Deutschland, ja, wie das so mit filmischen Mitteln und auch mit den Mitteln des Musicals gezeigt wurde, fand ich damals sehr beeindruckend. Aber ja, wie gesagt, das ist alles lange her und so in den letzten Jahren gab es viele Filme, wo ich sage, jo, war gut, super, aber nichts, was mich jetzt so beeindruckt hätte.
Ja, okay. Hast du so Lieblingsregisseure oder sowas?
Also ich fand Hitchcock einen super Regisseur. Ich fand die meisten Filme von Kubrick sehr gut. 2001 ist auch so ein Aha-Erlebnis gewesen damals.
Ja, das war für mich auch sowas.
Das war ein Riesending. Also ja. Ich habe vor kurzem das Avatar 2 angeschaut.
Ja, das habe ich auch gesehen. Was sagst du? Zu lang, aber ansonsten nicht schlecht, oder?
Nein, ja.
Beziehungsweise also, habe ich da eigentlich vorgegriffen, aber was sagst du?
Ich sag zu lang, aber sonst nicht schlecht. nein, ganz genauso. Also ich habe den, muss ich dazu sagen, an meinem Geburtstag habe ich gearbeitet. Das heißt, ich habe den Dreh gehabt von Fakt oder Fake und habe danach und habe gesagt, ja, am Abend, wurscht, gehen wir noch essen. Und dann bin ich mit meinem Sohn und seiner Freundin und meiner Frau essen gegangen. Und dann haben sie mich überrascht mit, und heute schauen wir uns noch Avatar 2 an. Und ich war schon ein bisschen müde. Und da haben wir gedacht, bist du deppert, 3,5 Stunden, ich halte das glaube ich nicht aus. Aber ich habe es ausgehalten, aber es ist, der Mittelteil ist unfassbar toll und gut. Und ja, also sowas, dass man sowas überhaupt erfinden kann, solche optischen Sachen. Fand ich Wahnsinn. Der erste Teil ist halt, ja, wie man es eh kennt hat, und der letzte Teil war einfach dramaturgisch nicht gut, fand ich. Das war Gin, Boom und Kracherei.
Stimmt, das ist ein Fight, ja. Also vor allem, ich finde, war dann die Länge also so spürbar. Ne? Mhm. Der Fight hat einfach auch überhaupt kein Ende.
Der hat überhaupt kein Ende mehr. Ja. Und du hast aber auch schon ein bisschen gewusst, wie es immer weitergeht.
Ja, hat dann doch erahnt, wer gewinnen wird.
Ich habe die meisten Leute, die mich gefragt haben, gesagt, komm eine Stunde spät und geh nach einer Stunde wieder. Dann siehst du alles, gut, was den Film wirklich auszeichnet.
Ja. Nein, aber ansonsten natürlich schon voll State of the Art halt einfach. Und das macht es dann schon irgendwie interessant. Ja. Wie informierst du dich über das Weltgeschehen?
Ich informiere mich hauptsächlich über die berühmte blaue Seite des ORF, also ORF.at. Das ist irgendwie meine tägliche Anlaufstelle. Ich bin bei Standard Online und war in der Zeit meines ORF-Daseins Falter-Abonnent. Das muss ich jetzt wieder aufleben lassen, weil das über den ORF gelaufen ist, glaube ich.
Ach so, du hast da...
Das hat die Redaktion einfach ein Exemplar gehabt. Und ansonsten gebe ich gerne zu, dass ich... das aktuelle tägliche, ich verfolge nicht den Live-Ticker zur Ukraine-Krise. Das hat auch etwas mit, entweder kannst du sagen, mit Scheuklappen oder mit Empathie zu tun. Aber manches heult einfach nicht mehr aus.
Ja,
bei manchen, wo ich auch nichts mehr tun kann dazu oder dagegen nichts tun kann im Moment, da hat es auch keinen Sinn, wenn ich neue Gräuel-Informationen bekomme. Und auch die Innenpolitik ist so, dass ich mir denke, bist du. Nein, das will ich jetzt gar nicht hören. Aber natürlich, also als Satirebeauftragter muss man sich natürlich
informieren,
das ist
ja
klar.
Nein, schon mit Maß. Ja, und ich weiß, was du meinst. Ich glaube, Psychohygiene ist auch so ein Wort in dem Zusammenhang. Nicht? Man muss halt einfach auch irgendwie schauen.
Absolut, ja, richtig. Ja.
Was ist eine Sache, die einem, oder was ist die wichtigste Sache, die man im Leben lernen muss, die man aber nicht in der Schule durchnimmt?
Ich hätte jetzt beinahe gesagt Sozialkompetenz. Das ist aber auch teilweise auch schon ein Unterrichtsfach, weil es zufällig meine Frau mitentwickelt hat. Kommunikation und Sozialkompetenz als Schulversuch, als Unterrichtsgegenstand. Also ich glaube, das richtige Kommunizieren ist enorm wichtig. Zu wissen, wie man beim Gegenüber ankommt oder wie man verstanden wird oder eben auch nicht verstanden wird. Und wie Verständlichkeitsprobleme möglichst aus der Welt geschaffen werden. Können wir nicht aus der Welt schaffen, aber das ist schon, glaube ich, etwas wahnsinnig Wichtiges, ja. Und natürlich auch auf sich selbst schauen und eben, was wir vorhin gesagt haben, so im Berufsleben dem Burnout dadurch entgehen, dass man weiß, wo man Grenzen setzt. Das finde ich auch wichtig.
Wenn du eine Sache in deiner Vergangenheit ändern könntest, welche wäre das?
Ich hätte in mir mehr Reiselust geweckt, weil ich reise eigentlich nicht gerne.
Wirklich?
Also, es ist irgendwie eigenartig, aber ich bin irgendwann einmal draufgekommen, oder meine Frau ist eigentlich einmal draufgekommen, nachdem wir wieder unsere Koffer gepackt haben und ich immer missmutiger wurde, dass ich gesagt habe,
fährst du eigentlich gern weg? Und ich habe gesagt, eigentlich nicht.
Nein, es ist für mich, aha, das ist für mich, aber du hast das nie gesagt. Sie hat es gemerkt.
Ja, ja, genau. Nein, weil es ist auch nicht so, dass ich jetzt gar nicht wegfahre oder nicht auf Urlaub fahre. Aber es ist für mich grundsätzlich immer die Vorstellung enormen Stresses, dass ich jetzt irgendwo alles vorbereiten muss für diese Reise und dort auch alles dabei haben muss, was man wirklich braucht und mich vor Ort auch wirklich zurechtfinde, auch wenn ich die Sprache nicht spreche und so. Und das sind so Sachen, die mich dann immer etwas zurückschrecken lassen und denken, eigentlich habe ich es zu Hause eh super, also geordnet. Aber das ist natürlich da dieses, ja, und aber das ist schon eine unnötige Ängstlichkeit und deswegen hätte ich gesagt, das hätte ich vielleicht etwas mehr fördern können.
Ja. Was gibt's noch oder gibt's so Wunschziele von dir, die du vielleicht jetzt gerade in der, wo du voraussichtlich mehr Freizeit hast, die du noch unbedingt ansteuern möchtest?
Naja, nichts, wo ich mir denke, bah, und wenn ich in der Pension bin, dann mache ich das. Es ist eher so, dass ich das, was ich gerne jetzt schon mache, mehr machen möchte. Mhm. Also ich gehe wahnsinnig gern 3D-Bogenschießen und ich mache es schon seit Jahren eigentlich so Brettspielabende, die ich jetzt vielleicht auf Brettspieltage
hast du mir sogar einmal erzählt. Brettspieltage?
Naja, wenn wer Zeit hat und da in Pension ist, dann muss es ja nicht nur sein, dass wir uns um 19 Uhr treffen und um 12 Uhr wieder zu Hause fahren, sondern kann man ja schon am Nachmittag vielleicht beginnen, so meine ich das.
Ja.
Ja. Oder ich gehe sehr gern wandern und Radl fahren, solange es die Füße und das Gestell noch zulassen. Es geht sich aber noch aus fürs Badminton und fürs Volleyball. Das sind meine beiden Sportarten, die ich ganz gerne mache. Mhm. Sofern es das mit dem Meniskus aushält und so weiter und so fort. Aber ja. Okay. Also das heißt, im Grunde genommen möchte ich gern diese Sachen halt ein bisschen ausbauen, die ich jetzt auch schon gern mache.
Mhm. Mhm. Machst du das im Burgenland?
Was denn?
Diese sportlichen Aktivitäten?
Na, eigentlich eher in Wien. Also gut, 3D-Bogenschuss-Parcours gibt es in ganz Österreich. Also den gibt es auch bei mir im Burgenland, gibt es einen in der Nähe. Aber da gibt es in Niederösterreich, in Tirol, in Oberösterreich gibt es Dutzende. Ja. Also das ist wie Schwammerl aus dem Boden geschossen.
Wie funktioniert denn das genau, 3D?
Das heißt, es ist ein super Titel, aber eigentlich spazierst, es ist ein bisschen wie Biathlon. Du gehst mit deinem Bogen durch Wald und Feld und Fluren und bergauf, bergab und hast auf einem abgesteckten Bereich und hast so alle paar, oder wie Golf, ne, hast so Ziele, die in Form von 3D-Tieren dort stehen. Also Plastiktiere. So. Die stehen dann dort in der Gegend, steht der Hirsch oder auch einmal ein Dinosaurier. Mhm. Das ist nicht immer realistisch. Und da musst du halt dann entsprechend, so wie beim Golf, gibt's auch dann verschiedene Abschussstellen, so je nach wie gut du bist. Und da musst du halt dann versuchen, innerhalb von, es gibt auch verschiedene Zählarten, aber wir machen so, dass du 2 Schuss hast. Mhm. Und wenn du treffst, kriegst 5 Punkte. Und wenn du in ein vorgegebenes, so einen Kreis, den es meistens gibt, hineintriffst, kriegst du 8 oder 10 Punkte. Und wenn du daneben schießt, hast du 0 Punkte, schlicht gesagt. Und dann suchst du deinen Pfeil wieder zusammen, weil das ist, meistens gibt es sogenannte Backstops hinten. Also wenn du vorbeischießt, dass das dort hängen bleibt. Nicht immer, dann suchst du eine Zeit lang den Pfeil und dann schaust, wo der Pfeil ist zum nächsten, also die Richtung zum nächsten Hindernis und marschierst weiter. Also das heißt, diese Parcours, da gehst du unter Umständen schon 2 Stunden herum.
Okay.
Und bist in der frischen Luft. Und
okay, aber das klingt, ich habe das so noch nie gehört, aber es klingt voll interessant, vor allem, es klingt irgendwie sehr entspannend.
Ja, klar, und es hat, bei mir ist immer so, ich brauche immer ein bisschen einen kompetitiven Charakter leider auch dabei. Mhm. Also das heißt, nur herumhatschen, auch nicht, aber Fitnesscenter, nichts für mich. Das heißt, ich möchte gerne in der Natur sein, aber dann zähle ich doch am Ende die Punkte und schaue, wie ich heute gelegen bin und ob ich mich gesteigert habe oder auch nicht.
Okay, aber die stehen schon, also weil die stehen schon real dort, diese.
Die stehen dort real, ja.
Die klingt so nach Virtual Reality.
Ach so, nein, das sind einfach wirklich in 3D, nicht immer in Lebensgröße, meistens es gibt auch Spinnen, die dann viel größer sind, als echte Spinnen, aber es sind halt dann einfach Tiere, die in einem 3D-Modell dort stehen und die du in einer gewissen Entfernung halt treffen musst.
Echt, ich stelle mir voll interessant vor. Das habe ich noch nie gehört. Klingt voll gut.
Ja. Na, gehen wir mal miteinander gern.
Also, ja, wirklich. kannst du gut kochen und was ist deine Spezialität?
Ich kann kochen. Ich kann nicht gut, also ich backe gar nicht. Also ich habe bin nicht gut bei Rezepten, wo es dann heißt, 2 Decker von dem, 4 Decker von dem und dann 10 Minuten walken oder sowas. Was ich gerne tue, ist, also an sich ja, ich koche gerne, aber eher so ein bisschen auf der Freistil-Richtung.
Verstehe.
Suche mir dann aber schon nochmal ab und zu Rezepte raus und koche die danach, einfach weil immer, wenn ich Jamie Oliver anschaue, denke ich mir, bist du deppert, das muss ich jetzt auch machen und kauf sofort nach, was er da macht. Mach's einmal und vergiss bis zum nächsten Mal wieder.
Okay, aber es ist nicht so schlecht, oder? Ich koche ja nicht so viel, aber bei Jamie Oliver denke ich mir das auch immer, das probiere ich jetzt einmal und meistens ist es echt ganz gut dann.
Ja, also der macht das eben auch so, da ist auch viel Gefühl dabei,
ja,
die
genau.
Sachen. Und nach diesem Gefühl mache ich auch ganz gerne, ich esse gern scharf, ich züchte ja auch Chilis und tue sehr viele Speisen immer mit dem dann gemahlenen Chili-Pulver noch etwas verschärfen. Muss immer sehr aufpassen, wenn ich für meine Familie koche, dass ich dann nicht von vornherein schon das Chili-Pulver oder sonstige scharfe Sachen reingebe.
Okay, aber das heißt, du hast einen Garten.
Ja, ich habe in Burgenland habe ich einen Garten. Ich habe also Hauptwohnsitz ist Wien oder ich habe in Burgenland habe ich meinen Zweitwohnsitz.
Ah ja, das heißt, du tust da so ein bisschen Gärtnern so auch zum Entspannen und so.
Ein bisschen halt, ja, also ich habe sein Hochbeet mir dort zugelegt und habe also vergangenes Jahr habe ich einmal alles ausprobiert, was mit Tomaten zu tun hat. Das Jahr davor habe ich sehr viele so, was weiß ich, aus Zucchini, Melanzane, was halt leicht wächst so in einem Hochbeet. Chili sowieso. Die mache ich immer. Ja.
Okay. Was glauben andere über dich, was nicht stimmt?
Da müssten wir jetzt die anderen befragen, ne? Weil so ist es ja nur so, was ich vermute, dass
die anderen. Okay.
Das würde jetzt ja heißen, habe ich eine Schwäche, von der unter anderen Anständen anderen aufgefallen ist?
Ja. Oder ja. Oder oft hat man so das Gefühl, dass man so rüberkommt und man ist oft gar nicht so, denkt man sich selber. Aber nur, wenn du glaubst.
Naja, also wenn ich mich so sehe auf Fotos oder auf Video, bin ich immer ziemlich, ich fühle mich völlig anders, als ich da rüberkomme.
Ja.
Also das schon. Also ich denke mir, ich fühle mich immer viel vitaler als dieser etwas gebückt gehende ältere Herr, der da umeinander latscht.
Also. Nein, so schlimm ist es nicht, da kann ich dich beruhigen. Aber das ist gar nicht schlimm natürlich.
Und sonst von der Art, ich glaube, es gibt Leute, denen ich mit meinen Witzen ein bisschen auf die Nerven gehe, weil ich doch sehr viel, also es gibt welche, die das sehr schätzen, ich weiß das von unseren Wochensitzungen, wo man danach immer ein paar Leute auf die Schultern klopft und sagt, das war wieder so lustig. Und dann habe ich gedacht, wieso, was habe ich überhaupt gesagt, ich weiß gar nicht. Aber, und andere aber, die dann wieder sagen, nee, das ist da das Spurenkine. Also,
okay.
Das könnte sein.
Ja. Ist es wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein?
Naja, natürlich ehrlich. Also sonst würde ich jetzt auf die Frage nett antworten.
Ja, ja, okay. Welche Sache fällt dir bei anderen Menschen als erstes auf?
Die Augen. Lustigerweise ist für mich sind die Augen für mich dermaßen zentral bei einem Menschen, dass das oft das andere. Also ja, ist für mich wahrscheinlich das, was mir zuerst ins Auge sticht.
Ja. Was ist eine Sache, von der alle scheinbar voll begeistert sind und du einfach nicht nachvollziehen kannst, wieso?
Harry Potter, Herr der Ringe, Superhelden.
Okay, das war sehr eindeutig. Fantasy.
Nein, eigentlich nicht, weil ich zum Beispiel im Brettspielbereich bin ich durchaus Fantasy-Themen nicht abgeneigt und habe nichts dagegen, wenn ich mit Orks und Zauberern herumtue. Aber so als Filme frage ich mich immer, was interessiert denn da jetzt? Also das ist mich interessieren einfach Filme oder Geschichten, wo ich mir denke, die sind schon auch am Leben dran. Das muss jetzt nicht unbedingt nicht realistisch in dem Sinne sein, also krass realistisch sein. Aber ich habe irgendwann einmal einen Filmkritiker-Kollegen gehabt, der gesagt hat, die Franzosen sind die Letzten, die Filme für Erwachsene machen. Und das stimmt ein bisschen. Weil da geht es doch um Menschen, mit denen man sich irgendwie identifizieren kann und so. Aber ich tue mir wahnsinnig schwer, mich mit Batman zu identifizieren oder mit Harry Potter.
Ja, ich weiß, was du meinst, natürlich. Ja. Ist aber ein guter Punkt irgendwie, muss man schon sagen. Das wäre mir so noch nicht aufgefallen. Aber, wo würdest du morgen hinziehen, wenn Geld überhaupt keine Rolle spielt?
Wahrscheinlich nach San Francisco. Also ich war dreimal in Amerika drüben, wir waren eigentlich immer an der Westküste. und sind da rauf und runter gefahren und San Francisco hat einfach ein Lebensgefühl, das Wahnsinn ist. Also vom Klima her sowieso, ich meine, weiß nicht, heutzutage ist es wahrscheinlich schon zu heiß dort, aber an sich war das vom Klima her großartig, vom Flair der Stadt, angefangen von den Früchten, die solche drüber sind, bis zu, na alles, ja. Also das hat mir Wahnsinn getaugt.
Welche Persönlichkeitseigenschaft schätzt du bei anderen Menschen besonders?
Ehrlichkeit und Humor. Also ohne diese beiden Accessoires der menschlichen Psyche
kann ich, glaube ich, nicht viel umgehen. Interessant. Okay. Was ist deiner Meinung nach, wenn ich das fragen darf, weil du hast ja schon angesprochen, dass du Familie hast bzw. Vater bist, was ist deiner Meinung nach der Schlüssel zu einer guten Erziehung?
Ehrlichkeit und Humor. Nein, also das kann ich nicht sagen, muss ich ehrlich sagen. Also was ich wirklich glaube, ist, dass man, abgesehen jetzt von Weihnachten, den Kindern nichts vormachen sollte. Schon auch nicht Ehrlichkeit, aber Authentizität ist, glaube ich, wichtig. Das allein ist kein Allheilmittel für Krisenzeiten oder was auch immer. Also ich habe Glück gehabt, insofern, als ich erstens einmal habe ich meinen Sohn bekommen, wie er 8 war. Also das heißt, ich habe sozusagen bin eingestiegen dann. Das ist die ersten Jahre, habe ich gar nicht so miterlebt. Und außerdem habe ich Glück gehabt, dass sowas wie die große Pubertätskrise bei ihm eigentlich nicht vorkommen ist.
Ah, ja.
Und deswegen, also in sehr geringen Maßen, in sehr aushaltbaren Maßen. Ja, also da habe ich, glaube ich, da bin ich nicht kompetent genug, um da jetzt eine Empfehlung abzugeben.
Es gibt 2 Arten von Menschen, nämlich
die Ehrlichen und die Unehrlichen.
Früher war nicht alles besser, aber
man hat es unter dem Mantel der kindlichen Augen besser erlebt.
Mein erster Gedanke nach dem Aufwachen ist?
Was mache ich mal zum Frühstück?
Mein letzter Gedanke vor dem Einschlafen ist?
Was könnte ich morgen kochen? Nein, das war jetzt ein Blödsinn, das war jetzt ein Bonmot. Nein, der letzte Gedanke vom Einschlafen ist eigentlich meistens auf das Buch bezogen, das ich gerade lese. Weil ich habe immer am Nachkastler Buch lesen liegen und da sind meistens die letzten Gedanken, weil das auch ein guter Einstieg in die Traumwelt dann ist, sind meistens aus diesem Buch.
Die Geschichte von Donald Trump zeigt das.
In unserer Gesellschaft leider mehr möglich ist, als man es für möglich hält.
Die Geschichte des Brexit zeigt das,
dass man viele Entscheidungen nicht als Volksentscheid treffen lassen sollte.
Wenn ich Wladimir Putin einen Satz sagen könnte, wäre das?
Bitte hör auf.
Die Sache mit dem Klimawandel ist so schwierig, weil?
Weil jeder unmittelbar, weil die Skeptiker unmittelbar mehr Entbehrungen sehen, als dass sie davon etwas haben, weil das, was sie davon haben, erst viel später,
Doch, ich finde es voll am Punkt irgendwie.
Also es ist, um es in den Satz zu bringen, weil die Skeptiker mehr Angst haben davor, unmittelbar etwas zu verlieren.
Ich hoffe, dass künstliche Intelligenz niemals
über die Menschen herrscht. Isaac Asimov, ne? Ist das doch einer der Grundsätze vom Asimov, glaube ich.
Ist gut möglich.
Ja.
Wenn ich Elon Musk wäre, würde ich nicht Twitter kaufen, sondern
ich möchte jetzt einfach sagen, das Geld an die Armen verteilen, aber das ist so deppert und unrealistisch, dass es mir nicht aus dem Munde kommen will. Würde ich mein lieber in die Forschung stecken.
Der Begriff Heimat bedeutet für mich?
Dort sein, wo man sich auskennt.
Das Schöne am Älterwerden ist?
Dass die Emotionen und vor allem die negativen Emotionen ein wenig nivellieren, ja.
Ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
Das ist sicherlich nur individuell beantwortbar und nicht so allgemein für die Menschheit oder die Erde. Ich glaube, für viele wird es schlechter, für andere wird es besser werden.
Mhm. Und du für dich selber, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Weiterhin einfach Spaß haben und aktiv am Leben teilhaben und hoffentlich halbwegs gesund bleiben mit dem Gestell und mit den Organen.
Meine Abschlussfrage ist immer, wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
Einfallslos würde ich noch einmal das von vorher wiederholen, vorwiegend heiter.
Aber das ist doch ein guter Titel.
Möglicherweise ist es auch ein guter Titel, ja.
Peter, dann sage ich an dieser Stelle, vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Sehr gerne. Ich danke für die Einladung.
Und ich darf dich noch bitten zum
Pension Schöller Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
In der Früh Tee, danach Kaffee, sorry.
Kuhmilch oder Sojamilch?
Kuhmilch.
Müsli oder Eierspeis?
Eierspeis.
Comedy oder Kabarett?
Kabarett.
Komödie oder Tragödie?
Komödie.
Buch oder E-Reader?
Buch.
Handy oder Notizblock?
Handy.
Früher Vogel oder Nachteule?
Nachteule.
Spazieren oder Laufen?
Spazieren.
Stadt oder Land?
Oder.
Fahrrad oder öffentlich?
In Wien öffentlich.
Klavier oder Orchester?
Orchester.
Donauwalzer oder Radetzky-Marsch?
Donauwalzer.
Kernöl oder Olivenöl?
Olivenöl. Obwohl ich beides mag.
Mhm. Skiwasser oder Jagertee?
Was ist denn das überhaupt?
Achso, gestern nicht Skifahren.
Nein, okay. Das Skiwasser ist eigentlich das Alkoholische.
Nein, das ist nur so, aber Skiwasser ist im Grunde Verdünnungssaft.
Achso, na dann Skiwasser.
Berner Würstel oder Germknödel?
Berner Würstel.
Schwedenbomben oder Mannerschnitten?
Beides gern. Könnte ich gar nicht sagen. Das ist eine Gusto-Sache.
Okay. Party oder zusammensetzen?
Zusammensetzen.
Bier oder Wein?
Wein.
Rot oder Weiß?
Rot, aber von allem wenig.
Kino oder Couch?
Kino.
Chips oder Popcorn?
Chips.
Arthouse oder Blockbuster?
Arthouse.
Alfred Hitchcock oder Agatha Christie?
Alfred Hitchcock.
Charlie Chaplin oder Buster Keaton?
Beide.
South Park oder Simpsons?
Simpsons.
Disney oder Marvel?
Disney.
Halloween oder Weltspartag?
Was?
Halloween oder Weltspartag?
Weltspartag, da habe ich als Kind immer was gekriegt, was man heute nicht mehr kriegt, aber das war ein netter Gimmick.
Prinz Harry oder Prinz William?
Weder noch.
Mehr Geld oder mehr Freizeit?
Mehr Freizeit.
Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr?
Weg von der Gefahr.
Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
Gedanken lesen können.
Fliegen können oder unter Wasser atmen?
Fliegen.
In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft?
In der Bewegung liegt die Kraft und danach ausruhen.
Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
Das ist schwierig. Also, Liebe mit Liebeskummer.
New York oder Los Angeles?
Wahrscheinlich New York, aber ich weiß es nicht. War ich noch nie.
Warst du noch nie in New York?
Ich war noch in der Westküste, ja.
Ah, interessant, okay. Mhm. Italien oder Griechenland?
In der Vergangenheit öfter Griechenland.
Übergangsjacke oder frieren?
Übergangsjacke.
Haube oder Frisur?
Haube.
Worauf wartest oder morgen ist auch noch Tag?
Worauf wartest?
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Naja, das ist, siehst du, das war von vorhin vielleicht eine der Sachen. Ich hätte vielleicht öfter bis zum Schluss bleiben sollen. Ich bin eher ein Frühgeher. Mhm. Bei solchen Feierlichkeiten und so. Ja.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen.
Servus, Baba.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.